Vor 2 Jahren wurde der Deutsche Lichtkunstpreis zum ersten Mal vergeben, damals an den inzwischen verstorbenen Lichtkunstpionier Otto Piene, vergeben von der Robert-Simon-Kunststiftung. Mit Otto Piene hing die Latte also sehr hoch für den nächsten Preisträger. Heute wurde er im Kunstmuseum Celle gefeiert, der Düsseldorfer Konzeptkünstler Mischa Kubal. Seit über 30 Jahren erforscht Kubal mit Hilfe des Lichts öffentliche und private Räume. Dabei fordert er häufig direkt zur Interaktion auf. Spektakulär war seine Lichtinstallation im Düsseldorfer Mannesmann-Hochhaus. Die Mitarbeiter waren eine Woche lang dazu angehalten, einer bestimmten Choreografie zu folgen und das Licht in ihrem Büro über Nacht an- oder auszulassen. Oder die Innenbeleuchtung einer Synagoge außerhalb von Köln. 2 Monate lang wurde dieses Gebäude geschlossen und mit intensivem Licht geflutet. Licht, das weit in die Umgebung, auch in naheliegende Wohnungen strahlte und blendete. Oder in Lüneburg. Da zeichnete Mischa Kubal mit Scheinwerfern den Grundriss des ehemaligen Führerbunkers nach. Das sind nur 3 von vielen, vielen weiteren Projekten, für die Mischa Kubal also heute den Deutschen Lichtkunstpreis bekommen hat. Herr Kubal, schönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Was könnten Sie über die heutige Preisverleihung in Ihr Tagebuch schreiben?
Tja, das ist so etwas, was für mich als Künstler natürlich eine ganz besondere Herausforderung ist, weil ich sozusagen nicht mit den Menschen im Gespräch oder in direktem Kontakt bin, wenn es in dem Fall jetzt um ein Projekt geht, an dem sie beteiligt sind, an dem wir gemeinsam arbeiten, sondern sich Menschen versammeln, um sozusagen einer Situation beizuwohnen, die einen Künstler hervorhebt. Ich habe schon Schwierigkeiten zu sagen, mich hervorhebt, weil ich sehe mich ja eher als einen Transmitter und Katalysator für Prozesse im öffentlichen Raum und in politischen und sozialen Kontexten. Und deswegen ist meine Rolle eigentlich, ich sage jetzt mal, eher hinter der Kamera oder hinter dem Vorhang eher die Rolle des Arrangeurs und Choreografen und nicht so sehr jemand, der dafür ausgezeichnet wird. Das ist schon ein ganz besonderer Moment gewesen. Und Sie haben den Kontext ja erwähnt, auch gerade die Bedeutung, die ich der Zero-Bewegung gebe, nach dem Krieg Formen und Zeichen zu schaffen, die sich nicht politisieren lassen, das ist ein großes Verdienst von Otto Piene und das sind große Fußstapfen.
Was war eigentlich Ihre allererste Idee für ein Lichtkunstprojekt?
Ich glaube, die ersten Bewegungen waren oder die ersten Ideen kamen durch eine Beobachtung. Ich hatte 1982 meinen ersten New York-Aufenthalt und war aber finanziell so dünn ausgestattet, dass ich nur auf dem Dach eines Wohnhauses schlafen konnte mit Bad und Toilettenzugang. Und dabei hatte ich die Gelegenheit, die World Trade Center, die Twin Towers zu beobachten und hatte die Idee, ich würde gerne mit bestehender Architektur eine Skulptur machen. Und das hat dann einfach 7 Jahre gedauert, bis ich dann später dann eben am Düsseldorfer Mannesmann-Hochhaus von Paul Schneider-Isleben aus meiner Beobachtung ein geeignetes Objekt, auch für mich handelbares Objekt fand, wo ich in der Lage war, eben nicht wie bei den Twin Towers mit vielleicht 1600 Firmen, die in den 2 Towern untergebracht war, zu tun zu haben, sondern eben mit einem Unternehmen, was bereit war, mit mir diesen Weg zu beschreiten.
Seit 2007 sind Sie Professor an der Kunsthochschule für Medien in Köln, auch assoziierter Professor für Medienkunst in Karlsruhe. Vielleicht können Sie das noch genauer sagen, welche Überlegungen Ihren Arbeiten zugrunde liegen, wenn Sie sagen, Licht ist Soziologie, Licht ist Politik.
So hat es nicht angefangen, das gebe ich unumwunden zu. Ich gehörte sicherlich eher zu denen, die so lichteuphorisch gestartet sind. Ne? Als ich 1977, 78 und dann mit Unterstützung eines Freundes in Berlin dann die Möglichkeit hatte, auch mit technischen Apparaten, ich hatte überhaupt keine finanziellen Voraussetzungen dazu, ich wohnte in besetzten Häusern, ich konnte mir auch gar keine Materialien ansammeln und irgendwie ein technisches Archiv aufbauen. Ich war also auf Unterstützung angewiesen und habe dann experimentiert. Das war sicherlich eine lichteuphorische Zeit aus heutiger Sicht und die Skepsis ist gewachsen, dem Medium gegenüber, aber auch dem Verhalten der Öffentlichkeit in der Kakophonie des Lichtes, der Werbung und der Datenströme und alles wird hell und deutlich beleuchtet und bezeichnet. Da ist natürlich die Frage, wie kann man da als Künstler überhaupt noch arbeiten, ohne sich gleich in so einen Generalverdacht zu stellen, dass man nur, ich sag mal, plump Öffentlichkeit erreichen oder Aufmerksamkeit erreichen möchte. Und diese Bezeichnung im soziopolitischen Raum hat damit zu tun, dass mich mehr und mehr auch Situationen interessieren, in denen eben gesellschaftliche Situationen verhandelt werden. Die Synagoge 1994 war für mich eine Chance, einen Aufschlag zu versuchen, eine Erzählung in den öffentlichen Raum hineinzubringen, die über den Verlust der jüdischen Gesellschaft in unserer Mitte thematisiert wurde. Und das übrigens in einer Zeit, die sich heute unangenehmerweise wiederholt, einer fremdenfeindlichen Stimmung, damals mit Lichtenhagen, mit Mölln, mit Solingen, Brandanschlägen und Angriffe auf jüdische Gemeinden. Das war schon eine Situation, auch für die Menschen, die um die Synagoge lebten, bereit zu sein, das Projekt zu tragen. Denn 24 Stunden ein Zeichen zu setzen gegen diese Intoleranz, das war vor allen Dingen eben geschuldet der Bevölkerung, die in Stommeln lebt, die den Mut hatte, sich nicht zu verstecken und sich unkenntlich zu machen, sondern im Gegenteil.
Für die Biennale in Sao Paulo haben Sie 100 Menschen um eine Lampe aus ihrer Wohnung gebeten und aus all diesen Leuchten dann eine Installation gebaut. Die Leute bekamen im Gegenzug eine Lampe von Ihnen. Oder es gab das Projekt New Pot im Rahmen der europäischen Kulturhauptstadt Ruhr 2010. Da wurden auch 100 Menschen aus der Region mit vielfältigsten Biografien eingeladen, um sich ihre jeweiligen Geschichten zu erzählen. Jeder bekam eine Stehlampe von Ihnen, in deren Glaskugel Zitate eingraviert waren. In diesen Arbeiten ist Licht ja eher eine Brücke, die Menschen verbindet. Es kann doch aber auch eine Grenze sein, die Menschen trennt, oder?
Das ist möglich und Sie sprechen da eine ganz zentrale Ambivalenz an. Also was die beiden Projekte verbindet, ist, dass sie in der Entstehungsgeschichte eine Gemeinsamkeit haben. 1998 in Sao Paulo habe ich die Menschen besucht, das Licht getauscht und habe damit eine soziale verbindende Kette hineingezogen, trotz der hohen, großen und zum Teil auch erschreckenden sozialen Unterschiede, die sich in Ökonomie, in Bildung und in auch vielleicht beruflichen und persönlichen Perspektiven und Zukunftsvisionen ausmachten. Also von Favelas, die abgegrenzt in der Gesellschaft existieren, bis hin eben zu den Superreichen, die hinter hohen Mauern in einer Situation leben, die die Außenstehenden als so eine Art Zoo wahrnehmen. Also es war schon sehr, sehr kontrastreich. Ich habe die Geschichten damals nur gehört. Deswegen war für Ruhr 2010 und Newport, was übrigens gerade aktuell in New York gezeigt wird, gegenüber von den United Nations, weil die gerade die Frage nach Migration und Inklusion natürlich ein ganz zentrales gesellschaftliches Thema ist, da war dann plötzlich die Idee andersrum, nämlich mit der Stehlampe in die privaten Kontexte zu gehen, diese Kontexte für einen Moment wie auf einer Bühne zu beleuchten und die Geschichten mitzunehmen und sie dann eben mit dem Sozialwissenschaftler Harald Welzer in eine Form zu bringen, dass sie nacherzählbar und nachvollziehbar werden. Und diese Komplexität habe ich mir zugemutet, dafür haben wir auch fast 4 Jahre gebraucht, um diese Geschichten einzusammeln. Und die Ambivalenz kommt daher, dass das gleiche Licht in einer anderen Konzentration Menschen in Guantanamo und in anderen Gefängnis- und Foltersituationen sozusagen aus ihrer Privatheit reißt und wir neurophysiologisch keine Möglichkeit haben, uns dagegen zu wehren. Das heißt, es gibt uns nicht die Chance, zur Ruhe zu kommen. Und deswegen ist da eben eine hohe Konzentration, führt dann eben genau zum Gegenteil, eben nicht zur Aufklärung, sondern zur Zerstörung.
Mischa Kubal, Konzeptkünstler des Lichts. Heute bekam er in Celle wie zuvor nur Otto Piene den Deutschen Lichtkunstpreis. Herr Kubal, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke, den Abend nach Berlin.